Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich dafür wieder Zeit nehmen. So langsam biegen wir, was den ersten Korintherbrief betrifft, in die Zielgerade ein. In dieser und in den beiden nächsten Sendungen steht das 15. Kapitel im Mittelpunkt. Danach folgt dann nur noch eine Sendung mit Kapitel 16. Das 15. und damit vorletzte Kapitel des ersten Korintherbriefes hat es wirklich in sich. Nicht nur, weil es ziemlich lang ist, sondern vor allem auch seines schwergewichtigen Inhalts wegen. Ja, wenn ich den Auftrag bekommen würde, eine Aufstellung anzufertigen mit den 10 wichtigsten Texten der Bibel, dann hätte das 15. Kapitel aus dem ersten Korintherbrief gute Chancen, dabei zu sein. Denn darin wird erklärt, was es mit der Auferstehung Jesu Christi auf sich hat. Und das geschieht auf eine so perfekte Art und Weise, weil der Apostel Paulus mit diesem Text dem ersten bekannten Fall von Irrlehre innerhalb der Christenheit entgegentreten muss. Und diese Irrlehre hatte eben mit der leiblichen Auferstehung Jesu Christi zu tun. Mit dem vor uns liegenden Kapitel erreichen wir übrigens das dritte große Hauptanliegen des ersten Korintherbriefes. Die ersten 11 Kapitel ließen sich einordnen in die Kategorie der fleischlichen Dinge. Fleischlich in diesem Sinne bedeutet dem alten, dem sündigen Menschen zugehörig. Und genau in dieser Hinsicht war es in der christlichen Gemeinde von Korinth zu allerlei Fehlentwicklungen gekommen. Zum Beispiel waren unter den Christen mehrere Gruppierungen entstanden, die sich fast wie Konkurrenten verhielten. Rechtsstreitigkeiten wurden vor weltliche Gerichte gebracht. Und zur Feier des Abendmahls kamen einige mit knurrendem Magen, während andere sogar schon einen über den Durst getrunken hatten. Also, diese fleischlichen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, das war das erste Hauptanliegen des ersten Korintherbriefes. Dann eröffnete Paulus mit Kapitel 12 das zweite Hauptanliegen. Von da an sollte es um die Pneumatika gehen, um die geistlichen Dinge, wie es im griechischen Text des ersten Korintherbriefes heißt. In der Lutherbibel ist nicht von geistlichen Dingen, sondern gleich von den Gaben des Geistes die Rede. Diese Gaben waren tatsächlich das erste geistliche Ding, über das Paulus dann schrieb. Er stellte verschiedene Gaben vor und mahnte die Christen, sich damit nicht gegenseitig übertrumpfen zu wollen, sondern die Gaben zugunsten des Leibes Christi, also der Gemeinde, einzusetzen. Des Weiteren forderte Paulus dazu auf, alle Gaben des Heiligen Geistes in Liebe zu gebrauchen. Diese Gaben sind also das zweite große Hauptanliegen, das vom Apostel Paulus im ersten Korintherbrief zum Thema gemacht wurde, und zwar in den Kapiteln 12 bis 14. Und nun, mit dem Beginn von Kapitel 15, erreichen wir das dritte Hauptanliegen, das zusammen mit dem vorangegangenen in die Kategorie der Pneumatika, der geistlichen Dinge, passt. Es geht um die Auferstehung Jesu Christi und in der Folge dann auch um die Auferstehung derjenigen, die zu Christus gehören. Die Auferstehungshoffnung ist übrigens ein wesentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens. Denn was wäre der Glaube, wenn er nicht über den Zeitpunkt des Todes hinausreichen würde, sondern nur das irdische Leben eines Menschen im Blick hätte? Der christliche Glaube eröffnet neue Horizonte und schenkt Hoffnung, weil er mit der Gewissheit verbunden ist, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Wichtig in diesem Zusammenhang: die Hoffnung auf das Jenseits führt nicht, wie bei manch anderen Glaubensüberzeugungen, zu einer Verachtung des Diesseitigen, sondern im Gegenteil zu seiner besonderen Wertschätzung. Lassen Sie es mich ganz persönlich ausdrücken: ich freue mich darauf, eines Tages in den Himmel zu kommen. Aber weil ich weiß, dass das ewige Leben, das Jesus mir schenkt, bereits hier auf der Erde begonnen hat, kann ich auch mein irdisches Dasein mit Dankbarkeit annehmen. Ja, ich hoffe, dass der Tod noch einige Zeit auf sich warten lässt. Denn das Leben im Diesseits gibt mir die Möglichkeit, mich sozusagen auf den Himmel vorzubereiten. Unter anderem geschieht das dadurch, indem ich Gott und den Menschen diene. Abgesehen davon hat Jesus versprochen, die Seinen eines Tages dafür zu belohnen, was sie im Lauf ihres Lebens für ihn getan haben. Dieser Lohngedanke, der vielen Christen mittlerweile fremd geworden ist, wurde ja auch vom Apostel Paulus ziemlich am Anfang des ersten Korintherbriefes angesprochen. Zitat: Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Ehrlich gesagt hätte ich nichts dagegen, wenn Jesus mich noch einige Zeit arbeiten lassen würde, damit ich eines Tages von ihm einen ordentlichen Lohn in Empfang nehmen kann. Ich weiß, das hört sich für manche Leute ziemlich seltsam an, aber nicht nur Paulus, sondern auch Jesus selbst hat mehrfach darauf hingewiesen, dass wir uns auf diesen Lohn wirklich freuen dürfen und auf ihn hinarbeiten sollen. Zurück zu dem großen Thema, das im ersten Korintherbrief im vor uns liegenden Kapitel 15 vom Apostel Paulus genau beleuchtet und abgeklopft wird, nämlich die Auferstehung Jesu Christi. Selbstverständlich bezieht sich Paulus dabei auf die Berichte in den vier Evangelien. Aber mehr noch. Er stellt klar, dass die Auferstehung gewissermaßen der Kern der christlichen Botschaft ist. So hart es auch klingt, die Tatsache, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, hätte keinerlei Bedeutung für Sie und für mich, wenn Jesus nicht einige Tage später von den Toten auferstanden wäre. Nur beides zusammen ergibt einen Sinn. Deshalb heißt es im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 25, wir glauben an Jesus Christus, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Anders ausgedrückt, Jesus ist für Ihre und für meine Sünden gestorben und er wurde auferweckt, um Sie und mich vor Gott gerecht zu sprechen. Bevor ich mich gleich dem Bibeltext zuwende, möchte ich noch klarstellen, was im Sinne des Neuen Testaments mit dem Begriff Auferstehung gemeint ist und was nicht. Nicht gemeint ist eine nur geistige oder geistliche Auferstehung, sondern es geht um eine physische, eine körperliche Auferstehung, sozusagen mit Haut und Haaren. Im griechischen Originaltext ist von Anastasis Nekron die Rede. Damit ist die Auferstehung von den Toten, ja, die Auferstehung von den Leichnamen gemeint. Und wenn Jesus eines Tages diejenigen auferstehen lässt, die ihn als Herrn und Retter anerkannt haben, dann werden sie tatsächlich mit und in ihren Körpern auferstehen. Wie das genau sein wird, wissen wir nicht. Immerhin wird uns ein neuer oder ein erneuerter Körper in Aussicht gestellt. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, vergleicht Paulus den menschlichen Körper mit einem Haus und schreibt über die Auferstehung: Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. In einer modernen Bibelübersetzung wird dieser Vers so wiedergegeben: Wir sind gewiss, wenn unser Körper einmal zerfällt, wie ein Zelt, das abgebaut wird, dann erhalten wir einen neuen Körper, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält diese Behausung im Himmel für uns bereit, und sie wird ewig bleiben. Der bekannte christliche Schriftsteller C.S. Lewis liebte es, die liberalen Christen seiner Zeit ein wenig zu necken. Und weil es damals üblich war, die Auferstehung als eine Auferstehung des Geistes zu deuten, fragte er einmal spöttisch: Wer bitteschön kann mir mal erklären, wie ein auferstandener Geist aussieht, wenn er plötzlich vor mir steht? Eine berechtigte Frage, denn im Lukasevangelium Kapitel 24 wird berichtet, wie sich eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus in Wirklichkeit abgespielt hat. Dort ist zu lesen: Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Also, die Auferstehung im Sinne des Neuen Testaments ist eine Auferstehung mit Hand und Fuß. Keine geistige oder geistliche, sondern eine körperliche Auferstehung. Die Christen in Korinth, an die sich Paulus mit seinem Brief wendet, dürften allerdings auch schon Bekanntschaft mit anderen Auferstehungsmodellen gemacht haben. Zu ihrer Zeit gab es drei verschiedene philosophische Ansätze, die sich mit dem Tod und dem, was danach kommt, auseinandersetzten. Der sogenannte Stoizismus beinhaltete die Lehre, dass die menschliche Seele durch den Tod in einen göttlichen Zustand übergeht. Die ursprüngliche Persönlichkeit eines Menschen wird dabei jedoch völlig aufgelöst. Eine Auferstehung, die die Zerstörung der eigenen Persönlichkeit mit einschließt, hat aber nach meinem Empfinden die Bezeichnung Auferstehung überhaupt nicht verdient. Eine weitere philosophische Denkrichtung war der Epikureismus, benannt nach seinem Begründer Epikur. Nach dieser Lehre endet das Leben mit dem Tod und danach kommt nichts mehr. Im Gegensatz dazu lehrt der Platonismus, der auf den Philosophen Platon zurückgeht, dass die Seele prinzipiell unsterblich ist. Allerdings findet angeblich eine Art Seelenwanderung statt. Das heißt, die Seele muss sich von dem Verstorbenen lösen, um auf eine andere Weise wieder in Erscheinung zu treten. Diese drei philosophischen Denkrichtungen sind in Wirklichkeit natürlich um einiges komplizierter. An dieser Stelle geht es mir nur darum, dass Sie eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, mit was für einem Gedankengut die Christen in Korinth damals konfrontiert wurden. Denn manches, was der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief über die Auferstehung schreibt, ist gewissermaßen eine Gegendarstellung zu dem, was viele Nichtchristen damals glaubten. Wenden wir uns nun also den ersten Versen von Kapitel 15 zu. Paulus schreibt dort: Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr's festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Soweit die Verse 1 bis 4, die so eng zusammenhängen, dass ich sie zunächst einmal als ein Ganzes wahrnehmen möchte. Zuerst erinnert Paulus die Christen in Korinth an das Evangelium, wie er schreibt. Damit ist nicht speziell das Matthäus, Markus, Lukas oder Johannesevangelium gemeint, sondern die Kernbotschaft vom Tod und von der Auferstehung Jesu Christi. Der Begriff Evangelium bedeutet ja wörtlich übersetzt gute Nachricht. Und die gute Nachricht, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben und danach von den Toten auferstanden ist, diese Nachricht hat Paulus sowohl den Korinthern wie auch vielen anderen Menschen überbracht. Interessant finde ich die Bemerkung in Vers 3. Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Was meint Paulus damit, wenn er schreibt, dass er es empfangen habe? Nun, damit bezieht er sich offensichtlich auf sein Damaskus-Erlebnis. Auf dem Weg nach Damaskus war es gewesen, wo ihm, dem ehemaligen Christenverfolger, Jesus begegnete. Zwar nicht von Angesicht zu Angesicht, aber Paulus wurde von einem grellen Licht umleuchtet und eine Stimme sprach zu ihm: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Im Verlauf dieses Ereignisses hat Paulus offenbar das Evangelium empfangen. Die ganzen historischen Umstände, dass Jesus vom Hohen Rat den Römern überantwortet wurde, dass er am Kreuz gestorben und nach den Berichten einiger Zeugen angeblich wieder auferstanden sein soll, diese historischen Umstände kannte Paulus wahrscheinlich schon vorher. Aber die Lichterscheinung vom Himmel und die Stimme, die sich als Stimme Jesu Christi vorstellte, machte ihm klar: Hier begegnet mir der auferstandene Herr persönlich. In diesem Augenblick hat Paulus tatsächlich das Evangelium empfangen, die gute Nachricht, die er vorher nur als eine unglaubwürdige Nachricht abgetan hatte. An dieser Stelle möchte ich Sie nun bitten, sich auf ein kleines Gedankenspiel einzulassen. Stellen Sie sich vor, eines Tages würde mich eine Person ansprechen und zu mir sagen: Wissen Sie was? Ich habe eine tolle Nachricht für Sie. Ich möchte Sie in den nächsten Jahren gern dabei beobachten, wie Sie zum Millionär werden. Aha, würde ich dieser Person antworten. Ich fühle mich wirklich geehrt, aber wie soll ich es anstellen, jemals so viel Geld zu verdienen? Kein Problem, lautet die Antwort. Da Sie einen festen Job haben, werden Sie es in den nächsten 200 oder 300 Jahren bestimmt schaffen. Also, ehrlich gesagt, diese Art von Zuversicht stimmt mich persönlich überhaupt nicht zuversichtlich. Obwohl ich einen Teil des Geldes, das ich in den nächsten 200 bis 300 Jahren verdienen könnte, gern in die Radiomission stecken würde. Gesetzt den Fall, die ganze Geschichte würde sich ein wenig anders zutragen. Eine Person, die ich als äußerst zuverlässig und seriös kennen und schätzen gelernt habe, kommt eines Tages zu mir und erzählt, ein Freund von mir ist vor ein paar Tagen gestorben. Jahrelang hat er die Sendereihe Durch die Bibel gehört, und es war sein Wunsch, dass auch Menschen in anderen Ländern davon profitieren können. Deshalb hat er in seinem Testament verfügt, dass Sie für Ihre Arbeit 1 Million bekommen sollen. Wow, das wäre nun wirklich eine gute Nachricht. Überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was ich zuerst geschildert habe. So, und nun möchte ich Ihnen verraten, warum ich mir diese beiden Geschichten ausgedacht habe. Die eine beruht nur auf einem frommen Wunsch, der darin besteht, dass ich noch 200 oder 300 Jahre weiterlebe und mir einiges Geld zur Seite legen kann. Die zweite Geschichte dagegen beruht auf Tatsachen. Da hat ein wohlhabender Mensch sein Testament gemacht und nach seinem Tod bin ich nun der Begünstigte. Etwas ganz Ähnliches ist passiert, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Das Evangelium, die gute Nachricht, besteht nicht darin, dass ich noch etwas machen muss, um irgendwann mal vielleicht in den Genuss irgendeiner Sache zu kommen, sondern das Evangelium sagt mir, was Jesus bereits für mich getan hat. Er ist für meine Sünden gestorben. Dass er tatsächlich gestorben ist, dafür gibt es Zeugen. Aber was gibt mir Gewissheit, dass er für meine Sünden gestorben ist? Immerhin hat er das zugesagt, und er hat auch vorausgesagt, dass er am 3. Tag nach seinem Tod auferstehen wird. Und wirklich, die Auferstehung, dieses aus menschlicher Sicht vollkommen unwahrscheinliche Ereignis, hat stattgefunden, wie viele Zeitgenossen Jesu bestätigt haben, weil sie dem Auferstandenen begegnet sind. Also ist auch die Vergebung meiner Sünden kein Wunschtraum geblieben, sondern sie ist Realität. Und eines Tages nach meinem Tod wird Jesus Christus auch mich auferstehen lassen. Zurück zu unserem Bibeltext. Die ersten beiden Verse möchte ich an dieser Stelle noch einmal wiederholen. Paulus schreibt, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr's festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. So der Apostel Paulus. Und dann fügt er überraschenderweise hinzu, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Anders ausgedrückt, wenn die Korinther nicht an dem Evangelium festhalten, das Paulus ihnen verkündigt hat, und das selbstverständlich den Tod Jesu und seine Auferstehung in den Mittelpunkt stellt, dann, ja dann sind die Korinther umsonst gläubig geworden. Dann ist ihr Glaube nichts wert. In diesem Zusammenhang denke ich an die 11 Jünger Jesu, die sich nach seinem Tod gewiss enttäuscht zurückgezogen haben. Vielleicht wollten sie gemeinsam fischen gehen, um die Aufregung der letzten Tage hinter sich zu lassen. Der Leichnam Jesu war mittlerweile bestattet worden, und keiner von den 11 Jüngern wäre jemals auf die Idee gekommen, ihn aus dem Grab herauszuholen. Erstens tut man so etwas nicht, und zweitens hätten sie sich jede Menge Ärger mit den römischen Wachsoldaten eingehandelt. Und das alles wegen eines toten Körpers, den man allenfalls anderswo hätte begraben können? Doch dann geschah etwas völlig Überraschendes. Den Jüngern wurde mitgeteilt, dass Jesus angeblich von den Toten auferstanden sei. Und wie sich dann herausstellte, das war nicht nur ein Gerücht, sondern Tatsache. Und diese Tatsache hat die 11 enttäuschten Jünger, die eigentlich nur noch ihre Ruhe haben wollten, auf Trab gebracht. Ja, die Nachricht von der Auferstehung Jesu veränderte ihr Leben. Ohne diese Nachricht wäre es niemals zur Gründung der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem gekommen. Ja, das ganze Christentum wäre in Vergessenheit geraten, bevor es überhaupt richtig entstanden wäre. Seit damals sind mittlerweile rund 2000 Jahre vergangen. Millionen und Abermillionen von Christen haben ihr persönliches Umfeld, aber auch die Welt insgesamt mitgeprägt. Ohne die Auferstehung Jesu wäre es niemals dazu gekommen. Das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten. Denn auch heute gibt es Christen, oder sollte ich sie zutreffender nur als Gläubige bezeichnen, die von der leiblichen Auferstehung Jesu nichts wissen wollen. Ihnen gilt gleichermaßen die Ermahnung des Apostels Paulus, die er damals an die Christen in Korinth gerichtet hat. Nämlich, dass sie unter diesen Umständen umsonst gläubig geworden sind. In den Versen 3 und 4 unseres Bibeltextes wird übrigens auch die Schrift als Beleg dafür angeführt, dass sowohl der Opfertod Jesu am Kreuz als auch seine Auferstehung wesentliche Bestandteile des Evangeliums sind. Hier noch einmal die Verse 3 und 4 im Wortlaut. Paulus schreibt: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Was genau ist eigentlich gemeint mit dieser Schrift? Klar, es handelt sich um die Heilige Schrift, die zur Zeit des Apostels Paulus aber im Wesentlichen nur jene Bücher umfasste, die wir heute als Altes Testament bezeichnen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Paulus, wenn er zum Beispiel nach Philippi, Thessalonich, Athen oder Korinth kam, dass er immer einige Pergamentrollen mit alttestamentlichen Schriften im Gepäck hatte. Wenn er dann in eine Synagoge ging und den Besuchern dort etwas von Jesus Christus erzählte, dann kam es gewiss immer wieder vor, dass ihm entgegengehalten wurde: Was du da erzählst, davon steht aber nichts in unseren Schriften. Spätestens dann war der Zeitpunkt gekommen, dass Paulus das erste Buch Mose auspackte und zum Beispiel die Geschichte von Abraham vorlas, der seinen Sohn Isaak opfern sollte. Und schon hatte Paulus einen Anknüpfungspunkt, konnte erzählen, wie schwer es Gott gefallen sein muss, seinen einzigen Sohn zu opfern. Und er hat es im Gegensatz zu Abraham tatsächlich getan. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten wiederum hat Paulus möglicherweise damit verglichen, wie Abraham sich schon damit abgefunden hatte, seinen Sohn, getötet wie ein Opfertier, im Lande Moria zurücklassen zu müssen. Doch dann kam die erlösende Botschaft Gottes: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Die Parallelen zum Opfertod Jesu und seiner Auferstehung sind unübersehbar, heißt es doch dazu im Johannesevangelium. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Noch beeindruckender dürfte es für die Juden in der Synagoge gewesen sein, wenn Paulus beispielsweise aus dem Buch des Propheten Jesaja zitierte und etwa folgende Bibelstelle auf Jesus hindeutete: Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber Gott, der Herr, warf unser aller Sünde auf ihn. Soweit ein Zitat aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 53. Im Grunde gelingt es also ohne große Verrenkungen, mit Hilfe des Alten Testaments das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Denn schon die Botschaft des Alten Testaments war nicht nur auf das Diesseits ausgerichtet, sondern weckte in den gläubigen Menschen die Hoffnung auf etwas ganz Neues. Heutzutage wird den Christen oft vorgeworfen, ihr Glaube sei nur auf das Jenseits ausgerichtet und hätte keinerlei Bedeutung für das Hier und Heute. Dem möchte ich aufs Schärfste widersprechen. Allein deshalb, weil der Glaube zu allen Zeiten Menschen verändert und ihr Verhalten grundlegend beeinflusst hat. Abraham beispielsweise hätte wahrscheinlich niemals seine angestammte Heimat verlassen, sondern wäre in Ur in Chaldea geblieben. Denn auch seine Familie wohnte dort und verehrte fremde Götter. Doch Abraham gehorchte der Stimme des wahren Gottes, ließ sich woanders nieder und wurde letztendlich zum Stammvater des Volkes Israel. Oder denken wir an die 11 Jünger Jesu, die nach dessen Tod höchstwahrscheinlich so weitergelebt hätten wie in der Zeit, bevor sie Jesus nachgefolgt sind. Doch dann kam ihnen etwas Unerwartetes dazwischen, nämlich die Auferstehung Jesu. Statt die Hände in den Schoß zu legen, bekamen sie und andere nur wenig später den Auftrag, »Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.« In der nächsten Folge der Sendereihe »Durch die Bibel« tauchen wir so richtig ein in das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Dann lassen wir uns vom Apostel Paulus weiter erklären, welche Bedeutung die Auferstehung Jesu für den christlichen Glauben hat und welche Irrlehren eine ernste Gefahr darstellen. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.